Diese Sendung möchte das Buch von Dr. Werner Rügemer würdigen, Titel des Buchs, die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts, gemeinverständlicher Abriss zum Aufstieg der neuen Finanzakteure, erschien im Jahr 2020 als zweite Auflage. Vor über 100 Jahren beschrieb Lenin in seinem Werk »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus« den staatsmonopolistischen Kapitalismus als letzte Form des absterbenden Kapitalismus. Auch wenn mit dem Ende des Ersten Weltkriegs einige Königs- und Kaiserkronen von mehr oder weniger hochentwickelten imperialistischen Staaten fielen, so bewahrheitete sich die von Marx vorhergesagte Weltrevolution im Anschluss an den Weltkrieg nicht, auch wenn nicht nur bürgerlich-demokratische Umwandlungen stattfanden, sondern auch die verhasste und bekämpfte Oktoberrevolution in Russland. So wollten die deutschen sozialdemokratischen Kriegskreditbefürworter sogar die Monarchie wieder restaurieren, anstatt die existenziellen Interessen auf Mitbestimmung der lohnabhängigen Kriegsgegner durchzusetzen. Die von Marx erhoffte Permanenz der Zerschlagung alter Kolonial- und Feudalstrukturen und der Übergang zu nichtkapitalistischen Eigentumsformen blieb aus. Stattdessen liquidierten die neuen Vertreter der alten Kolonialmächte die Revolutionäre. In Asien, in China unterstützten die revolutionären Kommunisten bis 1927 die Kuomintang und im Ergebnis dessen wurden die chinesischen Arbeiter ihrer Führung beraubt und die Kommunisten im wahrsten Sinne des Wortes dort enthauptet. Volksfrontaktivitäten führten danach zu vielen weiteren blutigen Niederlagen der Lohnabhängigen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Der von Lenin in seiner Imperialismusanalyse untersuchte Zusammenhang von Kapital und Staat ist nun schon seit über 100 Jahren bekannt, aber weniger bekannt ist, dass der anfangs zitierte Titel in Wirklichkeit im Russischen anders lautete, nämlich Der Imperialismus als jüngste Etappe des Kapitalismus, Klammer auf, populärer Abriss, Klammer zu. Und nicht der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Einigen ist sicher bekannt, dass dieses Werk von Lenin sich eigentlich im Wesentlichen auf die Analyse eines deutschen Ökonomen namens Rudolf Hilferding stützte. Und diese Analyse schon vor dem Ersten Weltkrieg 1910 veröffentlicht wurde. Hilferding war dann später ein sozialdemokratischer Politiker vor dem Dritten Reich. Die Monopolbildungen vor und nach dem Ersten Weltkrieg sind mittlerweile Geschichte. Auch die Bezeichnung staatsmonopolistischer Kapitalismus ist kaum noch für die derzeitigen kapitalistischen Demokratien zutreffend. Auch wenn es mal staatliche Monopole jahrzehntelang gab, herrscht nun zunehmend wilder Liberalismus. Tendenzen dazu gab es schon vor und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, aber verstärkt jetzt mit dem Ende des 20. Jahrhunderts. Das alte Finanzkapital und die großen Konzerne aus dem 19. 20. Jahrhundert mit ihren Methoden sind nicht mehr vergleichbar mit den Finanzakteuren und Kapitalisten des Neoliberalismus im 21. Jahrhundert. NoJobFM möchte in dieser Sendung auf das aufklärerische Wirken von Dr. Werner Rügemer hinweisen. Ende 2018 erschien ein Buch im Papyrossa Verlag unter dem Titel »Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts«. Gemeinverständlicher Abriss zum Aufstieg der neuen Finanzakteure. Und im Jahr 2020 dann die zweite ergänzte Auflage. Dr. Werner Rügemer ist bekannt als einer der Aktivisten bei ATTAC und ist bekannt als jahrelanger Kämpfer gegen das Union Busting in Deutschland. Am 18. November 2021 sprach NuJob FM mit Dr. Werner Rügemer über die Aktualität seiner Veröffentlichung zu den Finanzakteuren des 21. Jahrhunderts. Und in diesem Sinne musste NuJob FM auf die kapitalistische Wiedervereinigung eingehen. Also, welche Rolle spielte die Lobby des Kapitals bei der Privatisierung des DDR-Volkseigentums? Wir hören Dr. Werner Rügemer.
Also, da spielte jetzt weniger die sogenannte Lobby eine Rolle, sondern da spielten US-Finanzakteure direkt eine Rolle. Das heißt also, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und sein Finanzminister Theodor Weigel holten in die Treuhandanstalt Wall Street Banken wie JP Morgan und amerikanische Wirtschaftsprüfer, die heißen so Wirtschaftsprüfer wie PricewaterhouseCoopers, die haben dann den Wert aus ihrer Sicht von DDR-Unternehmen sozusagen festgestellt und dann meistens gesagt, ja, sind eigentlich nicht viel wert und wenn noch 50 Millionen staatliche Subventionen dazukommen, dann würden wir das kaufen. Und auch Berater wie McKinsey aus den USA haben große Berateraufträge von der Treuhandanstalt bekommen. Und eine Zugabe von der Kohl-Regierung war noch, dass die anfänglich festgestellte sogenannte Vereinigungskriminalität, also auch Betrügereien, dann anfänglich staatsanwaltlich verfolgt worden sind, aber dann diese staatsanwaltliche Verfolgung nicht mehr fortgesetzt worden ist, sondern wie gesagt wurde, Privatisierung geht vor Sanierung.
Viele Beschäftigte der ehemaligen DDR erhofften anfangs noch eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen durch einen Kapitalschub von der Treuhandanstalt, wurden aber bald danach eines Besseren belehrt. Kritik an der Anstalt setzte schon rechtzeitig ein. Von den kriminellen Handlungen wurde dann später dank der Medien erfolgreich abgelenkt. Die Ermordung von Detlef Ruhwedder, dem Chef der Treuhandanstalt, führte zu einem deutlichen Kurswechsel in der Politik der Anstalt und man fragte nicht, wem nützt es. Für die Ermordung wurde die RAF verantwortlich gemacht. Viele Beschäftigte der ehemaligen DDR erhofften anfangs noch eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen durch einen Kapitalschub von der Treuhandanstalt, wurden aber bald eines Besseren belehrt. Kritik an der Anstalt setzte schon rechtzeitig ein. Von den kriminellen Handlungen wurde dann später dank der Medien erfolgreich abgelenkt. Die Ermordung von Detlef Ruhwedder, dem Chef der Treuhandanstalt, führte zu einem deutlichen Kurswechsel in der Politik der Anstalt und man fragte nicht, wem nützt es. Für die Ermordung wurde die RAF verantwortlich gemacht.
Die dann eingesetzte nach der Ermordung von Ruhwedder eingesetzte Präsidentin der Treuhandanstalt, die Bankierstochter Birgit Breuel, hat dann eben diese Linie privatisieren, also verkaufen an ausländische Investoren, geht vor Sanieren, vor der Erhaltung von Arbeitsplätzen oder vor der Entwicklung neuer Produkte und Märkte. Das hat dann eben die dann bis zum Ende amtierende Treuhandpräsidentin Breuel konsequent durchgesetzt.
Wie würden Sie die Situation Ende der 90er bis zur Finanzkrise 2008 beschreiben? Welche Aktivitäten der Finanzakteure gab es und welche neuen Methoden wurden zunehmend angewendet?
Also die dann ab 1998 amtierende Bundesregierung aus SPD, Gerhard Schröder und Grünen, Josef Fischer, war ja noch viel direkter als die Kohl-Regierung orientiert an US-amerikanischen Interessen. Und deswegen gehörte es ja zur sogenannten Agenda 2010 der Schröder-Regierung, einerseits durch die vier Hartz-Gesetze die Arbeitskosten zu senken, also die Löhne, die Arbeitseinkommen zu senken. Und andererseits gehörte zu dieser Agenda 2010 unter dem Stichwort Entflechtung der Deutschland AG die Einladung insbesondere an amerikanische Investoren, auch zudem steuerbegünstigt, Unternehmen in Deutschland günstig aufzukaufen und zu verwerten. Und das hat dann natürlich auch nochmal einen Schub gegeben zur Abwertung, insbesondere der Industrie in Ostdeutschland.
Nach dem Ende der Ära von Birgit Breul und Helmut Kohl gab es ja dann die politische Wende. Rot-Grün stimmte der Bombardierung Serbiens und den Frontex-Einsätzen an der afrikanischen Küste zu. Gerhard Schröder drückte 2003, 2004 die Hartz-Gesetze durch. Müntefering redete populistisch gegen eine undurchsichtige Wirtschaftspolitik des Kapitals und es wurde ihm eine anti-amerikanische Polemik vorgeworfen. Ich erinnere mich noch an die Worte meines damaligen lokalen DGB- und SPD-Chefs. Zu den PPP-Projekten sagte er, wenn die SPD das mache, dann machen sie es richtig. Und es wäre besser, als wenn die CDU dies durchführen würde. NoJob FM fragte Dr. Werner Rügemer, wie würde er die Situation Ende der 90er bis zur Finanzkrise 2008 beschreiben? Welche Aktivitäten der Finanzakteure gab es? Welche neuen Methoden wurden zunehmend angewendet?
Ja, also seit Ende der 1990er Jahre haben sich ja von den USA ausgehend neue Akteure im westlichen Kapitalismus herausgebildet, die mit jeweils unterschiedlichen Methoden in der Europäischen Union, insbesondere in Deutschland, aktiv geworden sind. Dazu gehören eben anfänglich vor allem die sogenannten Private Equity Investoren, die dann von dem damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering als Heuschrecken angeprangert worden sind. Und die haben ja vor allem mittelständische Unternehmen zu Tausenden aufgekauft, haben sie in einem kurzfristigen Rhythmus, also etwa gerechnet auf 2, 3, 4, 5 Jahre, sozusagen lukrativ gemacht, restrukturiert, Löhne gesenkt, Teile ausgelagert, Teile verkauft, Betriebsräte rausgeschmissen. Und beispielsweise haben diese Heuschreckeninvestoren ja auch öffentliche Wohnungsbestände gekauft. In Ostdeutschland ist am bekanntesten geworden der Verkauf von 48.000 Wohnungen in Dresden durch eine solche Heuschrecke. Und andere spezialisierte Investoren arbeiten unter der Bezeichnung Hedgefonds. Und nach der Finanzkrise kamen dann in Deutschland vor allem die ganz großen Kapitalorganisatoren die konnten sich da ausbreiten. Der bekannteste ist eben BlackRock, der inzwischen ja seit 2008 diese einzelnen kommunalen öffentlichen Wohnungskonzerne dann nochmal von den Heuschrecken abgekauft hat. Und heute ist BlackRock und auch die verwandten großen Kapitalorganisationen wie Vanguard und State Street, sie sind heute ja die führenden Eigentümer gleichzeitig der 5 größten Wohnungskonzerne in Deutschland. An der ersten Stelle steht Vonovia mit ungefähr 500.000 Wohnungen. An zweiter Stelle kommt Deutsche Wohnen. An dritter Stelle kommt LEG. Das ist die ehemalige öffentliche Wohnungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen mit heute auch 150.000 Wohnungen. Dann kommen noch 2 etwas kleinere Grand City Properties und TAG. Und BlackRock und Co. sind gleichzeitig die führenden Aktionäre, Eigentümer in allen diesen fünf größten Wohnungskonzernen in Deutschland.
Bei der Neuverteilung des staatlichen, des kommunalen und auch des Privateigentums in den Händen einiger weniger Finanzkonsortien mit ihren ineinander verflochtenen Eigentums- und Machtstrukturen muss man sich heute fragen, ob man noch von einem staatsmonopolistischen Kapitalismus wie vor 100 Jahren sprechen kann, von einem Staat, der die Interessen von Monopolisten durchsetzt. Welche Rolle spielt denn noch der Staat?
Ja, also diese großen Kapitalorganisatoren, die eben sich auch spezialisiert haben, die ganz großen wie BlackRock und Co., dann in der zweiten Liga die Private Equity, Heuschreckeninvestoren, an dritter Stelle dann die Hedgefonds und an vierter Stelle dann die Wagniskapitalinvestoren, die also kleine Start-up-Firmen finanzieren, also die fragen ja im Wesentlichen jetzt nicht die Frau Merkel oder eine deutsche Regierung, dürfen wir das, ja? Dürfen wir ein so großes Wohnungsmonopol beispielsweise bilden? Die fragen das gar nicht, die müssen gar nicht fragen, sondern die machen das einfach. Und die langjährige Bundeskanzlerin Merkel, die das ja über 16 Jahre lang diese Entwicklung sozusagen gedeckt und sozusagen auch beschwiegen hat, die hat ja darüber nicht geredet, obwohl diese Akteure ja im Bundeskanzleramt ein- und ausgegangen sind. Aber na, diese großen Kapitalorganisatoren, die handeln einfach so, weil sie diese Freiheiten haben und gestalten Unternehmen sozusagen um. Die Löhne, die Arbeitseinkommen werden gesenkt, die Arbeit wird in immer kleinere Teile aufgeteilt. Auch die jetzige Ampelkoalition hat ja schon angekündigt, sie haben sich sehr schnell darauf geeinigt, dass es noch mehr Minijobs geben soll, dass die Regierung dieses fördert, was ja von den großen heutigen Konzernen wie Amazon, wo ja BlackRock und Co. auch die großen Aktionäre sind, was ja von Amazon und Co. auch gefordert wird. Wir brauchen noch mehr digitalisierte, kleinportionierte Arbeitsplätze.
Welche Rolle spielen eigentlich diese BlackRock und Co. im Zusammenhang mit dem Militär und mit der NATO und mit den Aktivitäten zum Beispiel am chinesischen Meer oder beziehungsweise im asiatischen Raum?
Ja, also die großen Kapitalorganisatoren wie BlackRock und Vanguard und State Street und Capital World und Fidelity und so, die sind ja auch in jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung die führenden Aktionäre, Eigentümer der großen Rüstungskonzerne. In den USA ist das Lockheed, Boeing, Raytheon, General Dynamics. In der Europäischen Union sind das zwar Leonardo in Italien oder Rheinmetall in Deutschland. Überall da sind BlackRock und Co. die führenden Eigentümer. Und die müssen jetzt aber nicht irgendwie jetzt besondere Lobbyaktivitäten entfalten, um mehr Rüstung zu produzieren, zu exportieren und so weiter, sondern das läuft sozusagen von selbst. Und beispielsweise die Sprecher dieser großen Kapitalorganisatoren wie BlackRock, also etwa der ja in den Medien relativ bekannte BlackRock-Chef Lawrence Fink, der hat sich beispielsweise zu den Riesengewinnen während des 20-jährigen Krieges in Afghanistan nie geäußert. Also BlackRock und Co. haben da sehr profitiert. Sie sind die größten Eigentümer des größten Energielieferanten für den Afghanistan-Krieg, also Exxon, das ist der Öl-Multi Exxon. Oder BlackRock und Co. sind auch die führenden Aktionäre des größten Zuliefer, zivilen Zulieferunternehmens für den Afghanistan-Krieg, Halliburton heißt der, und natürlich auch bei den direkten Rüstungskonzernen. Und ja, die haben sozusagen ganz unkommentiert, selbstverständlich, diese Gewinne mitgenommen und sind natürlich froh, wenn die Aufrüstung jetzt nicht nur für den Krieg in Afghanistan, sondern eben auch gegen Russland, gegen China weitergeht.
Ja, welche wesentlichen Unterschiede gibt es eigentlich zwischen den abendländischen Finanzakteuren und den Finanzakteuren unter der staatlichen Kontrolle der Volksrepublik China? Es gibt ja da doch einen feinen Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel eine Bank aus Hongkong, die nicht von der Volksrepublik China kontrolliert wird, agiert, oder wenn jetzt chinesische Banken, also die direkt unter der Kontrolle von der Volksrepublik stehen. Also gibt es da Unterschiede? Welche Unterschiede sind da wesentlich?
Da gibt es wesentliche Unterschiede, denn die Führung der Volksrepublik China hat ja sozusagen wesentlich systemisch andere Schwerpunkte als der westliche Kapitalismus, als westliche Investoren. Und die chinesische Führung hat ja auch westliche Unternehmen dazu zwingen können, die von der Staatsführung geförderte systemische, ständige, nachhaltige Anhebung der Arbeitseinkommen seit 20 Jahren zu tolerieren. Also ne, Apple, Microsoft und so weiter lassen ja seit 20, 30 Jahren wesentliche Teile ihrer Produkte in China entfertigen, entmontieren, die Smartphones zum Beispiel. Und die haben Anfang der 2000er Jahre dagegen protestiert, als das chinesische neue Arbeitsvertragsgesetz bessere Arbeitsbedingungen, höhere Arbeitseinkommen für Arbeiter, Beschäftigte in China sozusagen angeleiert hat. Da haben die westlichen Unternehmen ihre Handelskammern in China, auch die europäische Handelskammer, die amerikanische Handelskammer in China, die haben protestiert, die haben gesagt, nein, das wollen wir nicht, sonst ziehen wir aus China ab. Aber sie mussten das hinnehmen. Und deswegen ist es ja der chinesischen Führung im Unterschied zu dem, was in anderen Entwicklungsländern wie etwa in Indien passiert, wo ja die gleichen westlichen Investoren sind. In China wurden für Hunderte von Millionen abhängig Beschäftigter die Löhne nachhaltig erhöht, in Indien nicht. Und übrigens auch in den USA, in der Europäischen Union, werden die Arbeitseinkommen systematisch niedriger gehalten, wie an dem Beispiel deutlich wird, an dem aktuellen Beispiel, was wir vorhin erwähnt haben, mit der Förderung von noch mehr Minijobs durch die neue Ampelkoalition in der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, aber trotz allem wird ja in China sehr viel gestreikt. Es ist jetzt die Frage, inwieweit, welche Betriebe werden da bestreikt? Sind es Staatsbetriebe? Sind es Unternehmen, die im Prinzip von Offshore-Kapital mehr oder weniger gesetzeswidrig ausgebeutet werden?
Das hat mit Offshore überhaupt nichts zu tun. Sondern China war ja jahrelang, im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre, war ja China das streikfreudigste Land der Erde überhaupt. Nirgendwo wurde so viel für die Interessen von abhängig Beschäftigten gestreikt, ob das jetzt in westlichen Unternehmen war, in westlichen Autokonzernen, die in China ihre Filialen haben, ihre Produktionsstätten, oder in staatlichen Unternehmen. Überall in China wurde gestreikt, auch befördert durch das vorhin erwähnte vom chinesischen Nationalkongress dann beschlossene neue Arbeitsvertragsgesetz. Und das wurde von der chinesischen Führung anfänglich nicht so gerne gesehen, aber das hat sich dann durchgesetzt und die Arbeitsbedingungen, die Arbeitslöhne in China wurden sowohl für chinesische staatliche Unternehmen, für chinesische private Unternehmen und für ausländische Unternehmen angehoben.
Welche Rolle spielten eigentlich die Gewerkschaftsvertreter und die Basis der Kommunistischen Partei dort in China bei den Auseinandersetzungen?
Ja, die Gewerkschaften in China verstehen sich sozusagen als Teil der staatlichen Verwaltung und die waren ja lange Zeit keine großen Freunde von spontanen Streiks, aber haben sich nicht wirklich nachhaltig dagegen wehren können, weil eben zumindest der grundsätzliche Anspruch der chinesischen Führung, wir tun etwas für die Mehrheit der Bevölkerung, für die Mehrheit der abhängig Beschäftigten, das setzte sich schließlich durch und eine nicht geringe Rolle spielten zur Unterstützung dieser Streiks auch die Betriebsgruppen der Kommunistischen Partei.
Nojob im Gespräch mit Dr. Werner Rügemer. Inhaltlich geht es um die Unterschiede in der Politik der westlichen und der chinesischen Finanzakteure, nicht denen in Hongkong, sondern denen der Volksrepublik China. In den westlichen Staaten verschärfen sich die Widersprüche. Diese Staaten lassen die abendländischen Finanzakteure tun, was sie wollen. Die Frage ist, wie man den Einfluss von Konsortien wie BlackRock und Co. in den westlichen Ländern eindämmen kann. Wie eine Verbesserung der Situation der Lohnabhängigen erreichen, die zum Spielball des abendländischen Kapitals geworden sind. Im letzten Kapitel des Buches von Dr. Werner Rügemer geht es um die Gegenwart und um die Zukunft der irdischen Gesellschaft und um das, was wir bei uns tun können und tun sollten. Also wie können wir den Finanzakteuren begegnen? Wie können wir überhaupt etwas machen? Gemeine Mitbestimmung in den Betrieben erreichen ist das eine. Ja, aber ist es überhaupt noch möglich, dass man den Staat umgestalten kann?
Ja, das ist natürlich eine ungeheure Schwierigkeit, nachdem man im Westen und dann eben noch seit den 1990er Jahren, nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten, der Sowjetunion, der DDR, da kamen ja noch verstärkt die amerikanischen Investoren, auch die amerikanischen Berater wie McKinsey und PricewaterhouseCoopers und die großen Anwaltskanzleien aus den USA wie Freshfields, die kamen ja noch dazu in Deutschland und in Europa. Und das wurde sowohl von den CDU-geführten Bundesregierungen, von der SPD-geführten Bundesregierung, von der Europäischen Kommission, wurde das ja jetzt jahrzehntelang in einer Mischung von direkt gefördert mit oder eben sozusagen indirekt hingenommen oder machen lassen, so wie eben es auch die Politikdarstellung von der langjährigen Bundeskanzlerin Merkel war, die sozusagen so tun konnte, als wäre sie völlig unbeteiligt, als täte sich da weiter gar nichts und sie immer erzählen konnte, uns allen Deutschen geht es gut und so weiter. Das haben ja dann viele leider sozusagen geglaubt. Und selbst bei den Gewerkschaften ist ja diese Entwicklung, welche breite Eigentümerschaft die großen Kapitalorganisatoren wie BlackRock und so weiter und die Hedgefonds, welche breite Eigentümerschaft in unseren wichtigsten Unternehmen und Banken die haben, und welche Gestaltungsmöglichkeit sie bei Arbeitsplätzen, aber auch eben bei Mieten, bei Mietnebenkosten und so weiter haben, das haben auch unsere Gewerkschaften noch nicht wirklich verstanden und noch nicht zum Thema gemacht. Und deswegen stehen wir da eigentlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation, in einer Art Neuanfang, wo es sicherlich erstmal auf Einzelaktionen ankommt, wie beispielsweise, wenn sich Beschäftigte im größten Handelskonzern, auch in Deutschland bei Amazon, wenn sich die dortigen Beschäftigten in Deutschland zusammentun, aber sich auch eben international mit Beschäftigten in den USA, in Frankreich, in Polen und so weiter vernetzen. Um solche, also nach meiner Kenntnis geht es da um solche einzelnen Aktivitäten. Und der große Widerstand, der muss sozusagen erst noch vorbereitet werden.
Wir hörten Dr. Werner Rügemer zur Aktualität der Analyse der Aktivitäten der gegenwärtigen Finanzakteure. Sein Buch erschien im Papirossa Verlag in der zweiten Auflage im Jahr 2020 mit dem Titel Die Finanzakteure des 21. Jahrhunderts. Auch wenn das Buch immer nur kurze Belege mit entsprechenden Hinweisen in den Fußnoten erwähnt, so sind gerade diese Hinweise interessant, da die Zeit vieles scheinbar vergessen lässt. Wie die Widersprüche des Kapitals lösen, wenn immer nur die permanenten Klassenkriegstreiber agieren und die Lohnabhängigen durch ihre Führer von einer in die nächste Niederlage geführt werden. Gewerkschaftsführer zum Beispiel nicht ihre Fehlentscheidungen eingestehen und immer nur die Schuld für die Fehlentwicklungen bei den Betroffenen suchen und man doch in diesem Zustand nichts ändern könne. Was tun? Da gab es eine Broschüre mit diesem Titel vor weit über 100 Jahren. Was nun? Das fragte man auch zum Ende der Weimarer Republik. BlackRock und Co. wissen, was sie wollen. Wissen wir, was wir wollen? Wir Lohnabhängigen? Oder wir alle, gemeinsam wie vor 500 Jahren, einem Reformator hinterher?